ist alle bekloppt. Hashtag alle bekloppt. Zu finden. Ist das eigentlich, gibt's das bei X eigentlich noch? Hast du das auch?
Nee, habe ich auch gelöscht.
Sehr gut. Gibt's das denn bei Mastodon?
Ja.
Okay, dann hätte ich das ja verlinken können.
Gibt's auch bei Blue Sky.
Dann hätte ich das ja auch bei Blue Sky verlinken können. Gibt's also das auch bei Instagram?
Nein, und damit auch noch nicht bei Threads.
Unfassbar. Dieses hübsche Format heißt alle bekloppt, weil wir alle bekloppt sind. Somit niemand. Und wir machen das so, dass ihr Fragen in den Chat schreibt, die sich mit mit psychologischen Dingen beschäftigen, wenn ihr da irgendwie das Gefühl habt, ihr könntet einen Rat gut gebrauchen. Und Sophia und Alexander, die beide DiplompsychologInnen sind, werden dann nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, das zu beantworten, wohl wissend, dass es sich hier nicht um den Ersatz einer Therapie handeln kann, weil es nur ein Livestream ist mit einem Chat und ihr unseren PsychologInnen nicht gegenüber sitzt und die Gegenfragen stellen können. Das Ganze läuft so, aus übersichtlichkeitshalbsweisen Gründen holen die ModeratorInnen die Fragen rüber in einen anderen Chat, weil ich festgestellt habe, dass mir die manchmal entgleiten, wenn ich in diesem Chat-Ding so rauf und runter spulen muss, wofür ich sehr dankbar bin. Und weil wir nur eine Stunde machen wollen, werden wir, also nicht weil wir keinen Bock haben, sondern weil wir Rücksicht nehmen wollen auf Gesundheitszuständigkeiten, machen wir das so, also ich bin zuständig für die Gesundheit, machen wir das so, dass wir genau eine Stunde machen und dafür am Anfang unser Blitzlicht weglassen. Was nicht bedeutet, dass ihr nicht trotzdem blitzlichtern dürft im Chat. Und ich gehe direkt los mit der ersten Frage. Aus dem Discord von Kalisin. Über Silvester hatte meine Freundin Covid und war seitdem ziemlich platt. Jetzt ist klar, dass sie unter dem Fatigue-Syndrom leidet und jetzt weiß ich auch gerade nicht weiter. Sie hatte so schon ausreichend psychische Probleme und jetzt ist sie gezwungen, zu Hause zu sein mit ihren Gedanken. Hat irgendwer Erfahrung damit, wie ich ihr helfen kann, außer für sie da zu sein?
Also für sie da zu sein ist schon mal sehr, sehr, sehr viel. Und das Beste, was du tun kannst, du hast jetzt gesagt, über Silvester hatte sie, also ich würde das jetzt, glaube ich, obwohl ich an Post-Covid leide, trotzdem nicht so schwarz sehen, denn wenn sie über Silvester Corona hatte und jetzt haben wir ja Ende Januar, richtig, kann das sehr, sehr gut sein, dass sich das noch bessert. Also das ist ja sehr unterschiedlich, wie lange das dauert. Und vielleicht kann Alexander da nachher noch was dazu sagen. Also das kann ja auch sein, dass man wirklich 6 Wochen lang sich sehr, sehr schlapp fühlt und vielleicht auch noch gar nicht dazu in der Lage ist zu arbeiten und es dann aber trotzdem danach relativ gut wieder bergauf geht. Also da möchte ich euch jetzt einfach nur Hoffnung machen, dass das nicht unbedingt in ein Post-Covid münden muss.
Was ist jetzt nochmal Long und was ist Post-Covid? Long-Covid wäre...
Ich sage immer Post-Covid, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt die offizielle Bezeichnung ist. Also es gibt ja die Long-Covid-Ambulanz, die eigentlich Leute mit Post-Covid behandeln. Also ich glaube, man kann beides sagen. Long-Covid, glaube ich, wäre eigentlich das... Nee, ich weiß es nicht.
Also nach meinem gefährlichen Halbwissen ist, glaube ich, Post-Covid und direkt nach der Erkrankung ein Zeitraum von Erschöpfung oder Fatigue-Syndrom. Und ich glaube, wenn das nach einem gewissen Zeitraum nicht weggeht, geht es in Long-Covid über, weil es dann sozusagen bestehend bleibt. Aber auch das ist gefährliches
Halbwissen. Ich habe es genau andersrum im Kopf. Aber ich habe ja auch Post-Covid. Und deswegen kann man sich auf meinen Kopf nicht so gut verlassen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das stimmt, was Alexander sagt. Ist aber auch wurscht.
Genau. Und
man weiß ja, was gemeint ist.
Auf meinen Kopf kann man sich erst recht nicht verlassen. Generell. Insofern.
Ich möchte gerne sagen, dass das Halbwissen ist, was ich gerade sage, weil ich nicht in die Definition geschaut habe.
Es ist auch, glaube ich, nicht so wichtig. Also, ne, vor allem für den Fragesteller oder die Fragestellerin jetzt gerade gar nicht wichtig. Also ich möchte da nur Hoffnung machen, dass es jetzt nicht unbedingt heißt, das bleibt jetzt so. Ansonsten ist es natürlich, gerade wenn man ohnehin schon psychische Probleme hat, dann sehr, sehr schwierig, wenn man diese, also sehr, sehr viele Dinge, die einem normalerweise helfen, nicht tun kann oder nicht tun sollte, wie zum Beispiel sich sportlich betätigen oder ne, also vielleicht kann man dann auch in dem Moment sich nicht ablenken mit Buch lesen oder Serie gucken oder sonst irgendwas. Also das kenne ich auch. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung, dieses nur liegen oder nur sitzen und mit sich selbst sein, wenn man das jetzt gerade eigentlich gar nicht will. Aber da hilft tatsächlich, wenn du für sie da bist und auch wenn du das aushältst, dass es ihr jetzt vielleicht auch mal richtig, richtig schlecht geht und sie vielleicht auch einfach mal eine Runde weinen muss, dann ist es wirklich gut, wenn jemand einfach da ist und dabei bleibt und wartet, bis es ein bisschen besser geht. Weil es ist ein Trugschluss, dass wenn man mal anfängt zu weinen, man nicht mehr aufhören kann. Man kann immer wieder aufhören, auch wenn sich das so anfühlt, als könnte man jetzt nie wieder aufhören zu weinen. Das ist ja nicht so. Also da möchte ich dich einfach ermutigen, auch da zu sein, wenn es ihr schlecht geht und das mal geschehen zu lassen. Wahrscheinlich machst du das ohnehin nicht. Also das war jetzt nicht an dich persönlich gerichtet, in Form von, du hast das wahrscheinlich nicht gemacht, sondern das ist einfach so ein Tipp an alle, weil wir Menschen nun mal den Drang haben, jemanden zu trösten oder abzulenken, wenn es demjenigen oder derjenigen besonders schlecht geht. Und das ist völlig natürlich und manchmal ja auch gut und richtig. Aber meistens, finde ich, ist es so, dass es gut ist, wenn man erstmal diese Gefühle da sein lässt und einfach da ist.
Müssen wir der Vollständigkeit halber einmal kurz sagen, wegen Fatigue, also auf die Löffel hinweisen und das nicht zwangsläufig spazieren gehen und rausgehen, also so für alle. Einmal gesagt, nicht, dass ich das jetzt der Person unterstellen will, aber
ich weiß jetzt gerade nicht, was du meinst.
Dass man eben im Gegensatz
sag doch einfach, was du sagen
im
möchtest.
Im Gegensatz zu anderen Erkrankungen oder Krankheitsbildern ist es da eben so, dass es nicht zwangsläufig hilft, wenn man sagt, geh doch mal raus, beweg dich, weil es sein
kann. Ich dachte, das hätte ich gesagt.
Dass es dann schlimmer wird?
Also ich dachte, ich hätte, aber vielleicht habe ich es nicht klar genug gesagt. Also ich meinte damit, ne, dass diese Dinge, die normalerweise bei den meisten psychischen Problemen oder auch bei den meisten leichten Erkrankungen helfen, wie zum Beispiel spazieren gehen, Sport machen und so weiter, dass das eben bei Long-Covid oder Post-Covid kontraproduktiv sein kann. Dass man das entweder gar nicht kann oder dass man dann denkt, okay, ich muss doch jetzt mal was machen und dann hat man hinterher einen Crash und dann wird's schlimmer. Also das. Aber diese medizinischen Sachen, um Gottes Willen, klärt die mit eurem Hausarzt, eurer Hausärztin ab. Denn ich weiß weder, ob diese Diagnose, vielleicht hat die auch gar nichts mit Covid zu tun, sondern die, ne, also das weiß ich ja alles nicht. Also diese Sachen bitte mit Hausarzt, Hausärztin abklären, denn das kann ja sein, dass ich das jetzt missverstanden habe. Ne? Du hast geschrieben, jetzt stellte sich heraus, sie hat Fatigue-Syndrom, vielleicht hatte das gar nichts mit der Corona-Infektion zu tun.
Verdammt.
Na, und dann wäre jetzt mein, ich möchte euch da Hoffnung machen, Fehl am Platz.
Verstehe.
Aber ich finde, ich habe jetzt lang genug geredet.
Jetzt sagt der Alexander was ganz Langes.
Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Also die Akutphase von Covid-19 wird mit 4 Wochen angegeben. Das heißt also, aktuell befindet sich deine Bekannte, deine Freundin noch in der akuten Covid-Phase, in der Tat medizinisch gesehen, laut den Definitionen. Alles zwischen 4 und 12 Wochen ist Long-Covid, habe ich jetzt mal nachgeschaut. Und alles, was nach 12 Wochen immer noch an Symptomen vorhanden ist, ist dann Post-Covid. Dann haben wir es hier im Podcast jetzt auch einmal korrekt und ich widerspreche mir selber, wenn man mit Halbwissen rumhantiert. Interessant finde ich aber hierbei erstmal den Hinweis, dass die akute akute Covid-Phase mit 4 Wochen angegeben wird. Nicht, dass das irgendwem helfen würde. Ich kann sagen, dass es bei uns oder bei mir persönlich um die 9 Wochen gedauert hat, bis ich keine körperlichen Einschränkungen mehr verspürt habe. Das fand ich extrem lang für mich. Und ich möchte nochmal eigentlich ganz kurz das unterschreiben oder unterstreichen, was Sophia gesagt hat. Dasein ist eine ganze Menge. Zuhören und auch das Leid, mir fällt gerade kein besseres Wort, annehmen und auch vielleicht sogar teilen und eben den Versuch auch zu haben, das, wie Sophia es gesagt hat, dazulassen. Also du kannst jetzt akut durch keine Handlung, durch keinen Aktionismus erstmal spontan großartig helfen. Das sollte dich aber nicht ermutigen, trotzdem da zu sein, weil das Dasein. Entschuldigung, ja. Das Dasein ist eben eine große Hilfe, da nicht alleine zu sein. Und Sophia sagt das ja immer so schön oder gelegentlich so schön, nur weil sie häufiger eben keinen Kaffee trinken kann, freut sie sich trotzdem, wenn man fragt, hast du mal Lust, einen Kaffee trinken zu gehen? All das zeigt, dass man an die Person denkt, dass man die Person mitnehmen möchte, emotional und auch anders natürlich, aber also insofern, Dasein ist eine ganze Menge, aber ich würde jetzt auch sagen, habt Mut, noch ist erstmal Akutphase und wenn es aber jetzt wirklich auch nach 4 Wochen nicht besser wird, ich würde auch früh zum Arzt gehen und das ärztlich abklären und vielleicht auch mal einen großen Checkup machen, denn Covid kann, auch wenn jemand psychisch schon angeschlagen ist, wie du sagst, einfach auch nochmal eine andere Wirkung haben als bei einem Sportler, der das gehabt hat. Das kann andere Wirkungen haben. Sportler können es auch lange haben, ist auch Quatsch, das Beispiel. Also soll nur heißen...
Du redest heute einen Unsinn, das ist unfassbar.
Ich bin heute sehr müde, gut, dass wir keinen Witz nicht gemacht haben. Also ruhig die Dinge abklären, auch nochmal ein Blutbild machen, gucken, nochmal auf die Blutwerte schauen. Es kann zu Entzündungen im Körper kommen, die man vielleicht gar nicht diagnostiziert auf den ersten Blick. Die machen dann auch was mit dem Körper, mit der Ermüdung. Also all das kann man natürlich auch binnen der ersten 4 Wochen nach einer Covid-Erkrankung schon tun.
Ich möchte aber die Podcast-Hörer und Hörerinnen nochmal entschieden darauf hinweisen, dass wir bei all dem, was wir heute machen, trotzdem immer sehr gut aussehen. Glaub mir das einfach.
Nee. Ich habe auch gedacht, man kann auch in den Chat schreiben, dass Sophia die Haare schön hat. Das darf man auch mal reinschreiben. Kann man
machen. Raven's Dark Dreams schreibt...
Dankeschön, ich nehme das jetzt mal als Kompliment.
War auch so gemeint.
Einfach. Nimm das ja
alles andere wäre eine Unverschämtheit. Raven's Dark Dreams schreibt, ich habe ein... und Durchschlafprobleme. Was kann man noch tun, außer Entspannungstechniken und geregelte Schlafenszeiten?
Also mit deinem Arzt, Ärztin sprechen. Was mir gelegentlich ganz gut hilft, wenn ich solche Phasen habe, ist inzwischen Baldrian. Und tatsächlich dieses Zeug aus der blöden Fernsehreklame. Baldi-Paran Akut, oder wie das heißt?
Baldri-Paran.
Danke. Baldri-Paran Akut, glaube ich, heißt das Zeug.
Ich will dir sowas sagen.
Ist mir so, ziemlich egal, wenn es
dir hilft, dann kann es.
Ja.
Ist ein frei verkäufliches Nahrungsergänzungsmittel.
Hilft bei mir zum Beispiel überhaupt nicht. Ah ja.
So, haben wir das auch geklärt?
Aber ich kann im Zuge der Markenvielfalt sagen, dass mir Hogger Night hilft.
So.
Schön.
So.
Dann haben wir das jetzt. So.
Aber auch das muss man, unabhängig davon, was es so auf dem freien Markt gibt, natürlich abklären, weil auch solche phytotherapeutische Produkte, also mit Pflanzenwirkstoffen, Auswirkungen haben können, auf hormoneller Ebene, auf anderer Ebene, das sollte man einmal abklären. Was mir hilft, wenn ich Durchschlafstörungen habe, sind sterbenslangweilige Podcasts. Damit meine ich Podcasts.
Bitte nenne jetzt keinen.
Wo eine Stimme einfach sehr angenehm ist, wo es wenig Musik gibt, wo es sehr gleichförmig durchgeht. So historische Themen oder sowas. Da kann ich ganz gut dann wieder bei einschlafen. Das hilft mir. Wenn du längere Phasen hast, dass du nachts wach bist und unruhig bist und dich wälzt und so gar nicht zur Ruhe kommt, dann kann es zum Beispiel helfen, mal aufzustehen, einen Tee zu trinken oder eine Hafermilch oder auch Kuhmilch, wie auch immer, vielleicht ein bisschen Honig oder anderen Produkten, je nachdem, ob man vegan ist oder vegetarisch oder wie auch immer. Einfach, dass man so ein Ritual hat, dass man aus diesem Wälzen rauskommt, nochmal was anderes macht, was Warmes im Bauch hilft auch manchmal. Das wäre noch eine Idee, die ich so spontan hätte. Und beobachte dich mal, wenn du eine schlechte Nacht hast, wie lange vorm Schlafen gehen du noch irgendwelche negativen Dinge im Internet gelesen hast, von denen es ja aktuell sehr zahlreiche gibt.
Was auch niemand von uns macht.
Macht keiner.
Nein.
Doomscrolling, niemand.
Niemand.
Aber auch das kann mal, teste das mal, 2 Stunden vorher tatsächlich dein Handy so konfigurieren, dein Smartphone, dass du eben da nicht mehr dran guckst. Vielleicht hilft auch das sogar, weil man dann nicht grübelt über negative Dinge. Und bei Tommy ist es zum Beispiel so, das weiß ich ja, bei Schlafstörungen, bei mir hilft das manchmal auch, so gewisse YouTube-Kanäle, wo bei mir sind Sachen, wo rumgelötet wird oder wo Lego-Sets rezensiert werden, wo man dann irgendwann gar nicht mehr so hinguckt, sondern eine schöne Stimme hat. Und auch das kann beruhigen, wenn es Podcast nicht ist, dann... Das.
Ich kann, wie ich ja schon erwähnte, auf dem iPad Einschlafbilder ausmalen, was aber dann automatisch zur Folge hat, dass ich meine Frau das nicht sehen lassen darf, weil die davon gestresst ist.
Nein, ich bin nicht von dem Ausmalbild gestresst. Du Schlaubi-Schlumpf. Ist mir doch egal, was du für Bilder da ausmalst. Mir
egal.
Ich bin... Die sind ja auch jetzt nicht irgendwie stressvoll.
Ich geh mal gerade raus.
Ich bin gestresst davon, dass man diesen, wie heißt das, dieses Schreibgerät für den...
der Pencil. Ja, richtig, entschuldige.
Dass man dieses Klicken permanent hört. Das ist nicht so, also für mich jetzt nicht so hilfreich beim Einschlafen.
Ja, das stimmt.
Muss ich sagen.
Du hast recht. Ich hatte Unrecht. Du hast recht. Das war der Stift. Und einmal habe ich dir den Kopfhörer gegeben und habe gesagt, schau, hör doch mal. Und dann hast du nach 4 Sekunden mich entrüstet angeschaut, wirkt es, als hätte ich dir 8 Stunden lang Heino mit Heavy-Metal-Begleitung vorgespielt.
Also, bei mir wirkt leider sehr, sehr vieles nicht, was für andere Menschen sehr, sehr sinnvoll ist. Also ich weiß nicht, warum das so ist. Irgendwie ist das bei mir halt so. Also diese für die meisten Menschen ist es ja wirklich gut. Es gibt ja ganz viele von diesen Einschlaf-Apps, die vielen Menschen sehr, sehr gut helfen. Ich habe noch keine gefunden, die mir da irgendwie hilft, sondern die machen mich eigentlich eher aggressiv. Das ist nicht hilfreich.
Soll ich mal langsam zur nächsten
Ich würde gerne noch was dazu sagen.
Ja, sehr gerne.
Also das eine ist, jetzt weiß ich nicht mehr, ob... Ich merke auch, dass ich heute echt ein bisschen Schwierigkeiten habe mit der Konzentration. Ich weiß nicht, ob Alexander das gesagt hat, mal beim Arzt einfach alles abchecken lassen. Also wenn man jetzt wirklich länger Ein- und Durchschlafprobleme hat, einfach mal zur Hausärztin gehen und das sagen und abchecken lassen, ob das irgendwelche körperlichen Gründe haben kann und die erstmal ausschließen. Das ist, finde ich, immer eine gute Idee. Das andere ist... Also das heißt, ich bin mir sicher, du hast wirklich Ein- und Durchschlafstörungen. Aber für viele Menschen ist es gut, sich das mal aufzuschreiben. Egal bei was, weil man schnell das Gefühl hat, boah, ich kann keine Nacht gut schlafen. Es ist immer irgendwie total stressig. Ich gebe diesen Rat meistens bei, mein Baby schreit die ganze Zeit. Mein Kind hat die ganze Nacht geschrien. Das ist das Gefühl, was man hat. Und das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und da hilft es wirklich, sich aufzuschreiben, wann genau schreit das Kind. Das ist natürlich viel einfacher, als sich aufzuschreiben, wann genau war ich wach, weil irgendwann bist du eingeschlafen. Aber nichtsdestotrotz hilft vielleicht, das zu dokumentieren, weil es eventuell ja doch eine Menge Nächte gibt, wo du gut schläfst. Und das hilft einfach, das zu wissen, dass es gar nicht immer so ist, wenn das bei dir zutrifft. Es kann aber auch sein, dass man tatsächlich immer diese Ein- und Durchschlafstörungen hat. Und da, alles, was Alexander gesagt hat, da hilft tatsächlich einfach rumprobieren. Was könnte helfen? Und beim Rumprobieren rate ich dazu, wenn du jetzt sagst, ich probiere jetzt mal, einen Tee zu trinken oder so. Probier das nicht nur einmal, sondern sag dir, also das ist jetzt das, was ich ausprobiere. Und dann probier es vielleicht wenigstens 5 Nächte. Am besten eine Woche oder länger, um festzustellen, hilft mir das oder hilft mir das nicht? Weil mit einer Nacht ist es halt schwierig zu, also dann kann es sein, dass es in der Nacht nicht geklappt hat, aber in den anderen Nächten hätte es dir vielleicht geholfen. Aber ich drücke die Daumen ein und Durchschlafstörungen sind ganz, ganz grausig. Ja.
Jetzt nächste Frage. Mhm. Mandelbrotkern. Ich sage das, weil der Alias so heißt, nicht weil ich das Bedürfnis hatte, das Wort zu sagen. Beziehungsweise habe ich Bedürfnis, das Wort zu sagen, weil es ein Alias ist. Und ich sage es nochmal, Mandelbrotkern. Der aktuelle Rechtsruck macht mir Angst. Mein Kind ist trans, ich selbst bin Autistin und damit offiziell behindert. Ich möchte mich gern politisch einbringen, um den Recht nicht das Feld zu überlassen, aber ich habe selektiven Mutismus. Besonders wenn es drauf ankommt, bekomme ich kein Wort raus. Gibt es Therapieformen, die helfen können, oder muss ich damit leben lernen, dass ich mich fast ausschließlich schriftlich beteiligen kann?
Ich fange mal an, weil ich nicht so viel zu sagen habe dazu. Ich fühle mich da nicht kompetent. Ich weiß nicht, ob du jetzt als Autistin ohnehin einen Therapeuten, eine Therapeutin hast, muss ja nicht unbedingt sein, aber also das wäre jetzt mein Rat, dir jemanden zu suchen, der wirklich auf Autismus vielleicht auch spezialisiert ist oder auf diesen selektiven Mutismus spezialisiert ist und da auszuprobieren, gibt es da Therapieformen, die mir helfen. Ich würde sagen, grundsätzlich ist das schon was, was behandelbar ist. Ich weiß nur nicht, wie es jetzt in deinem Fall ist. Also ich möchte jetzt keine falschen Hoffnungen machen und sagen, ja, das ist auf jeden Fall behandelbar, denn das weiß ich nicht. Manchmal ist es auch so, gerade bei Menschen auf dem Autismus-Spektrum, dass die schon sich so extrem gut an alles anpassen und mit allem klarkommen, dass das Maximum ist, was erreicht werden kann, muss aber nicht sein. Also ja, ich habe jetzt keinen Tipp, ehrlich gesagt, sondern mein Tipp wäre, such dir da wirklich professionelle Hilfe, die auch speziell auf dich persönlich dann abgestimmt ist.
Alexander?
Und Alexander hat bestimmt auch noch.
Ne? Habe ich wenig zu ergänzen. Ich finde es aber per se, also immerhin, was heißt immerhin? Also man kann ja auch, wenn man sich schriftlich äußert am gesamtgesellschaftlichen Leben, sage ich jetzt erstmal, da kann man ja eine ganze Menge auch bewirken. Und wir haben ja öfter schon in dem, was wir so machen und mit dem, was ich vielleicht so als gesellschaftliches Engagement nennen möchte, hier bei den Wild Mics, ja auch schon immer mal deutlich gemacht, dass jeder so seinen oder ihren Weg da finden muss und das, was geht und was sich gut anfühlt, sollte man tun und kann man tun. Und man muss nicht alles können. Wenn jetzt alle Wild Mics Fans anfangen würden, auf Twitch zu streamen und jeder macht sein eigenes Ding, dann wäre es vielleicht gar nicht so sinnvoll, als wenn viele sagen, wir machen das mit schriftlichen Dingen, wir schreiben Briefe, wir organisieren Dinge, Blog, was es da auch immer für Möglichkeiten gibt. Also insofern, es entsteht manchmal so das Gefühl, man muss jetzt, weil wir auch eine schwierige Lage haben in unserem Land, jetzt muss man im Grunde genommen bereit sein, im Straßenkampf die Demokratie zu verteidigen. Aber man kann das auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen auch tun. Und dann muss man sich auch nicht schlecht tun. Wenn jeder das, was er kann, in seinem Rahmen tut, ist das dann ist sehr, sehr viel, genau, dann ist es sehr, sehr viel, weil wir insgesamt dann sehr, sehr viele Menschen sind, die alle ein bisschen was machen und das bewegt eine ganze Menge.
Und gerade schreiben, ne? Wir hatten ja dieses Nachsitzen zum Thema Schreib deinen Abgeordneten. Das kann vielleicht sogar sein, dass das in manchen Fällen einen ganz großen Effekt hat, womit ich nicht schmälern will, dass man auf eine Demo geht. Ja, und das meine ich damit selbstverständlich nicht, aber das kann einen riesigen Effekt haben, weil du vielleicht genau den Ton triffst, den mit dem du diesen Menschen zum Nachdenken gebracht hast. Also das würde ich nicht nur nicht unterschätzen, sondern ich finde, das kann man gar nicht groß genug herausstellen. Also wenn du schreibst, fast ausschließlich schriftlich beteiligen, das ist riesig schriftlich beteiligen.
Ja, da kannst du sehr, 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 sehr viel bewirken damit. Das auf jeden Fall.
Ja. Im Wald hat gerade versprochen, dass er nie streamen wird. Und, sie, meine ich, und als Zuschauerin erhalten bleibt.
Möchte dich aber nicht daran hindern zu streamen.
Nein, nein.
Nicht, dass das jetzt, um Gottes Willen, wenn du streamen möchtest, dann mach das natürlich bitte gern.
Ja, und Skadi Ente schreibt, ich habe mega Angst davor, den Grad der Behinderung zu beantragen. Ich habe so sehr Angst, dass die AfD an die Macht kommt und sie mich deportieren.
Ja.
Soweit ist es, dass man diese Angst zumindest mal formuliert und ich nicht sofort abtun würde mit, was ist denn das für ein Quatsch? Nicht, dass wir so weit wären, das will ich damit auch nicht sagen, aber ich fühle nach.
Also die Angst finde ich sehr, sehr verständlich.
Und die Angst verständlich. Mhm. Wir sind Gott sei Dank noch nicht so weit. Katini Bini. Hello, Paul, der Start Bikini. Meine Tochter 11 hat seit dem Babyalter ein Problem mit dem Einschlafen und Loslassen. Wir reden abends sehr viel mit ihr, lesen vor, haben viel probiert, haben sie, als sie kleiner war, in das Abendprogramm integriert, aber es bleibt ungelöst. Jetzt wird sie langsam größer und es kommt eine abendliche Schwermütigkeit hinzu. Über die Möglichkeit einer Therapie habe ich mit ihr geredet, sie hat das abgelehnt. Habt ihr Ratschläge, Ansprechpartner, ihre beiden kleinen Brüder schlafen gut.
Also ist jetzt 11. Also, ja. Es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit ihr in eine Beratungsstelle zu gehen. Vielleicht ist das was, was für deine Tochter angenehmer ist als eine Therapie. Kann gut sein, dass sie, also obwohl wir ja inzwischen sehr weit sind, was so therapeutische Sachen angeht, dass sie irgendwie jetzt gar nicht mehr so stigmatisiert sind, dass sie trotzdem irgendwo mal was aufgeschnappt hat oder was mitbekommen hat, was für sie jetzt bedeutet, Therapie ist irgendwas Negatives. Ne? Also das Das könnte ich mir vorstellen. Also, dass du vielleicht mit ihr zusammen zu einer Beratungsstelle gehen kannst. Da ist es ein bisschen niederschwelliger. Da ist es auch so, dass je nachdem, wie ihr das möchtet, entweder sie alleine mit der Person sprechen kann oder du dabei sein kannst. Also da gibt es Möglichkeiten. Das ist ihr vielleicht angenehmer. Auch hier, das habe ich ja jetzt eben schon gesagt, aber ich sag's dir jetzt nochmal. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alles Körperliche abgeklärt habt. Und natürlich, wenn du sagst, das hat sie als Baby schon gehabt, dann ist es auch sowas, naja, wo ihr so dran gewöhnt seid und also gewöhnt in Anführungszeichen, aber wo man vielleicht damals irgendwas mit dem Kinderarzt abgeklärt hat, aber jetzt nicht mehr. Und ich möchte dich ermutigen, wenn das noch nicht geschehen ist, einfach mit ihr nochmal zu einem Arzt zu gehen und zu gucken, ist da irgendwas Körperliches, was dazu führt, dass sie so Schwierigkeiten hat mit dem Einschlafen. Das andere ist, dass das jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist. Also es gibt nun mal Kinder, die sind so, die haben Schwierigkeiten mit dem Einschlafen. Und es gibt Kinder, die haben das nicht. Und bei dieser Schwermütigkeit könntest du, also zum einen ist es verständlich, dass ein Kind mit 11 Jahren im Moment schwermütig ist, weil sie relativ viel versteht, aber mit 11 ist es einfach eine schwierige Zeit. Es ist so vorpubertär und man kriegt relativ viel mit und versteht aber vielleicht nicht alles richtig. Also das geht uns Erwachsenen ja so, dass wir im Moment schwermütiger sind. Da ist es verständlich, dass es bei ihr auch so ist.
Und der Winter.
Vielleicht das auch. Das eine ist Dasein. Und sie vielleicht auch mal in den Arm nehmen und sich ausheulen lassen und sagen, ja, das ist gerade alles relativ schwierig. Ich verstehe das. Also ihr dieses Gefühl nicht ausreden wollen. Ich sage jetzt nicht, dass du das tust, weil ich weiß überhaupt nicht, was du tust. Ich gebe jetzt einfach nur allgemeine Ratschläge. Und das andere ist, was ich für Kinder in jedem Alter sehr, sehr hilfreich finde, ist, dass man so ein Abendritual hat, in dem man sagt, was fandst du heute blöd? Weil ich finde auch wichtig, dass man das mal sagen darf. Was fandst du heute blöd? Sagen maximal 3 Sachen, am besten 2. Und was fandst du heute gut? Und da bitte mindestens 1 Sache mehr als das, was blöd gefunden wurde. Also ich habe das mit meinen Kindern so gemacht, dass wir gesagt haben, 2 Sachen, die doof sind und mindestens 3, die gut sind. Und meistens kam dann, und das Gute bitte danach. Also erst das, was fand ich blöd. Vielleicht gibt es da auch irgendwas, wo man nochmal drüber kurz reden kann, aber nicht zu exzessiv. Und auch bei einer 11-Jährigen gilt, lass sie fragen, antworte und gucke, kommt da noch was oder ist das jetzt damit erledigt? Gerade bei 11-Jährigen, die ja schon groß sind irgendwie, tendieren wir dazu, so viel erklären zu wollen. Und das ist manchmal gar nicht notwendig und manchmal auch einfach viel zu viel. Also deshalb guck, dass dein Output nur so viel ist, wie sie auch möchte. Und bei den guten Sachen einfach gucken, dass es 1 Sache mehr ist. Das kann am Anfang schwierig sein. Es kann sein, dass sie sagt, heute war gar nichts gut. Überhaupt nichts. Nee, es war alles scheiße. Da bist du dann gefragt und kannst da sicher ein bisschen helfen, sagen, na ja, also das können ja auch winzige Kleinigkeiten sein. Winzige, winzige Kleinigkeiten und da wird man was finden. Und wenn ihr das einübt und macht das jeden Abend, dann wird das immer einfacher und dann ist es irgendwann auch kein Problem mehr. Empfehle ich übrigens jedem, nicht nur Kinder.
Alexander.
Ja, nichts zu ergänzen, würde aber einen Satz sagen wollen, den Sophia sonst immer sagt, und dann mache ich das diesmal und sehe dann ganz toll aus. Ist nämlich super, dass du dir, dass du so aufmerksam bist und das beobachtest und dir da so viele Gedanken machst. Das ist schon mal ein sehr positives Zeichen, dass du da sozusagen auch versuchst schon, also ihr habt über Therapie schon gesprochen, das ist halt sehr, sehr gut, dass du da dran bist. Und vielleicht hilft ja einer der Tipps, die du Sophia dir jetzt gegeben hat, um da auf dem Weg noch ein bisschen weiterzugehen.
Dankeschön.
Das hast du nämlich diesmal nicht gesagt, sonst sagst du das immer.
Ja, ich sage, ich bin heute ist nicht der allerbeste Tag.
Konnte ich mal glänzen. Hatte ich auch was zu sagen.
Auf eine bizarre Art glänzt auch der nächste Alias, denn er lautet Fuchs trägt Menschenpelz.
Bilder im Kopf, die ich nicht haben möchte, danke.
Ja, und da sind sie auch schon. Hallo allesamt, bin ja selten mal live hier, aber Ich hatte einen epileptischen Erstanfall am 2.12., seitdem immer wieder Anfälle, sowohl nachweislich epileptische als auch vermutlich psychosomatische. Jetzt hänge ich auf diversen Wartelisten, klinische Diagnose, Psychotherapie, dies, das, werde auf Medis eingestellt, die noch nicht wirken, werden eingeschlichen. Jedenfalls drehe ich langsam, aber sicher durch. Da bricht diese Nachricht ab.
Kommt da noch was?
Nein, nein, da kam nichts mehr. Es kam keine direkte Frage, aber ich würde jetzt mal sagen, die Frage wäre vielleicht, kann ich irgendwas tun?
Ich finde das vollkommen verständlich. Also ein epileptischer Anfall ist was, was richtig, richtig doll Angst machen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass du von da bis jetzt ja auch schon diverse Arzttermine und alles Mögliche da hinter dir hast. Und dann ist es ja auch so, dass man erstmal ja damit zurechtkommen muss, da hat sich jetzt massiv was verändert in meinem Leben. Und auch die Unsicherheit, wenn du sagst, es waren epileptische Anfälle, aber auch welche, die jetzt psychischer Natur sind, das ist ja auch nochmal so eine Unsicherheit. Welche sind denn jetzt welche und wie kann man die anderen behandeln und. Also da ist ja wirklich sehr, sehr viel gerade los in deinem Kopf im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich finde das völlig verständlich, dass du das Gefühl hast, ich drehe langsam durch. Das würde mir und wahrscheinlich den meisten anderen genauso gehen.
Habt ihr Tipps in irgendeiner Form? Ich komme nicht einfach nicht weiter. Es ist halt mein komplettes Leben zusammengebrochen. Ja.
Da würde ich gerne sagen, das ist nicht zusammengebrochen. Ich weiß, dass es sich so anfühlt. Und das tut es ja bei anderen dramatischen Sachen auch. Also ich sage das ja gerne, wenn es um Thema Totensterben geht, wenn jetzt ein geliebter Mensch gestorben ist, dann ist das Leben für immer anders. Und das ist jetzt für dich auch. Dein Leben ist jetzt für immer anders. Und das ist schon einfach so ein krasser Satz und den muss man erstmal sacken lassen. Aber das kann, und ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch so sein, anders gut werden. Also da ist jetzt, vielleicht hast du auch das Gefühl, das ist jetzt zusammengebrochen, vielleicht lasse ich das einfach bei dem Bild, weil es dein Bild ist. Es ist zusammengebrochen, aber das heißt nicht, dass man das nicht wieder aufbauen kann und dass es dann anders gut wird. Das wird nicht genauso aussehen wie vorher. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass auch das funktioniert und anders gut werden kann. Dass das eine Weile braucht, ist auch verständlich und klar. Und dass du im Moment einfach nur dieses Bild siehst von diesen Trümmern gerade, kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich könnte mir vorstellen, ich bin ja mit Selbsthilfegruppen immer ein bisschen vorsichtig, weil ich finde, dass da auch ganz viele Gruppen dabei sind, die kontraproduktiv sind und wo es einem jetzt gar nicht hilft, sich da auszutauschen. Aber vielleicht kannst du so ganz vorsichtig mal gucken, ob da irgendwo jemand ist, der selbst Epilepsie erkrankt ist und dir vielleicht ein bisschen Mut machen kann, sagen kann, da gibt's schon ein Leben danach und man kann damit umgehen und damit leben.
Ist gerade im Chat schon passiert.
Ah, super.
Ja. Alexander?
Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, weil das so mitschwang, so die Medikamente helfen noch nicht, weil sie eingeschlichen werden. Das ist schwer. Also früher gab es bei solchen Erkrankungsbildern also diese Neuroleptika-Hammer, die dann verabreicht wurden. Das heißt, sehr, sehr, sehr starke Psychopharmaka, die dann die Leute zwar wie auch immer ruhig gestellt haben und eventuell auch Anfälle verhindert haben, die aber auch eine gravierende Wirkung sozusagen auf das Gesamtbefinden der Personen hatte. Und dann ist man also anders herangegangen. Da gab es also erst die Keule und dann hat man das so langsam runterdosiert. Heute ist es ein anderer Ansatz. Beides ist schwierig, völlig nachvollziehbar, weil man möchte ja eigentlich, dass es einem möglichst schnell wieder sehr gut geht. Dieser sanfte Ansatz ist aber meines Erachtens der bessere Ansatz, weil man natürlich sich so rantastet. Aber das ist total unbefriedigend, natürlich, weil es noch nicht für dich die Wirkung hatte, die du haben möchtest. Aber auch das einfach nur, damit du in deinem Kopf das mal ein bisschen anders bewertest und auch da, also einfach nur andersrum wäre es vielleicht auch nicht viel besser. Und ansonsten drücke ich dir die Daumen, dass die kommenden Termine, die Diagnostik, die da kommt, dazu führen, dass man schnell identifiziert, was es genau ist. Also wenn es eine körperliche Ursache ist, ist es das eine. Sind es eher psychische Ursachen, dass dann man da dir helfen kann. Und in der Zeit, ich nehme mal an, dass du wahrscheinlich auch krankgeschrieben jetzt gerade bist, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber versuch auch da, das für dich jetzt mit positiven Dingen zu füllen, so viel wie es geht. Negatives hast du, nur Sophie hat es gerade schon beschrieben, die Trümmer liegen da. Aber vielleicht fällt dir irgendwann, nicht heute, nicht morgen, aber übermorgen, irgendetwas ein, was du positiv findest, was du machen kannst, was gerade funktioniert für dich. Und dann fokussiere darauf, wenn das geht, damit du einfach auch so das Gefühl hast, jetzt mit dieser Zeit in der Schwebe, wenn ich es mal so formuliere, irgendwas für dich gewinnbringend damit anzufangen. Was es auch immer ist, da kennst du dich viel besser, als wir dich jemals kennen können durch eine Frage im Chat.
Yes. Kann ich die nächste Frage vorlesen? Eine weitere anonyme Frage. Meine Frau und ich, beide Mitte 30, haben uns entschieden, keine Kinder zu bekommen. Unser Beruf ist sehr fordernd und auch erfüllend. Wir können uns jedoch gut vorstellen, mit Verantwortung, mit den Klammern, für ein oder auch mehrere Kinder zu übernehmen, zum Beispiel durch zeitweise Unterstützung oder mit einer Art Mentorrolle. Ist so etwas möglich und tun wir dem Kind damit etwas Gutes als Teilzeiteltern?
Magst du, Alexander, oder?
Naja, so Erziehungs- und Kinderthemen okay. Sind ja immer dein Beritz, leider.
Ja, natürlich ist sowas möglich. Also sowas wäre ja auch auf einer privaten Basis möglich. Da muss man ja gar nicht jetzt irgendwas Offizielles draus machen. Und die andere Frage, ob ihr dem Kind damit einen Gefallen tut, das kann ich jetzt so nicht beantworten, denn ich kenne euch ja nicht. Ich gehe jetzt...
So eine gute Antwort.
Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, schon, ja. Aber das, ich glaube, was du aber meinst, ist, glaube ich, ist es für ein Kind problematisch, wenn da mehrere Bezugspersonen sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du das meintest. Nein, wenn man das gut anlegt und auch richtig gut einführt, dann ist es für ein Kind kein Problem, sondern ein Gewinn natürlich. Ja, wenn da mehrere Bezugspersonen sind, ist das voll in Ordnung. Was ihr machen könnt, ist, dass ihr vielleicht einfach euch mal beim Jugendamt meldet und sagt, guten Tag, wir könnten uns das und das vorstellen. Gibt es da überhaupt irgendwie einen Bedarf oder müssen wir dafür noch irgendwas machen? Und dann einfach mal weitersehen. Also entweder haben die tatsächlich, dann springen die schon freudig auf und reißen die Arme in die Luft, sagen, ja, hier, dieses Programm wäre was und so. Wahrscheinlich müsst ihr dafür irgendwie ein paar Wochenendseminare oder irgendwas in der Art machen. Hoffe ich jetzt mal. Ja, also das wäre jetzt so das, was ich mir vorstellen könnte. Ihr könnt auch bei SOS-Kinderdörfern nachfragen oder also es gibt verschiedene Organisationen. Ich glaube, da, wenn ihr da einfach mal guckt, was gibt's denn da so in eurer Stadt und euch bei denen meldet, dann wird sich da wahrscheinlich relativ schnell etwas Gutes ergeben. Und ich finde das ganz, ganz großartig, dass ihr das machen wollt, weil ich das bei vielen Menschen erlebe, die sich aus welchen Gründen entweder gegen Kinder entscheiden oder keine Kinder bekommen können. Und oftmals sind das ganz tolle Menschen. Und ich denke mir dann, ach, schade, dass die jetzt nicht irgendwas weitergeben oder dass die jetzt nicht irgendwie da einem Kind einen guten Input geben können. Und dann finde ich das umso schöner, dass ihr sagt, ja, also so ein Teilbereich, das wäre für uns was wir gerne machen würden. Das ist ganz, ganz toll.
Genau, und wenn meine Tochter mal Fragen zu Star Trek hat, haben wir einen Alexander.
Star Wars war es in dem Fall. Und es waren auch nur 35 Minuten.
Die du tot unterbrochen gesprochen
hast. Sie hätte jederzeit aufstehen können.
Und schreiend weglaufen. Hat sie nicht gemacht.
Hat sie mir sehr höfliches Kind. Ich war sehr beruhigt, dass du mir am nächsten Tag gesagt hast, dass ich es nicht so schlimm gefunden habe.
Nein, überhaupt nicht. Fand sogar
ja, überhaupt nicht, stimmt es
nee.
An.
Eine grenzwertig interessant.
Vor allen Dingen, dass ich so lange am Stück reden konnte, ohne Luft zu holen.
Ja, beeindruckend.
Das ist mir bei dir noch nie. Ja. Nächste Frage. Auch anonym.
Ich habe übrigens nichts zu ergänzen. Ich wollte es nochmal, der vollständig halber war, aber.
Ja. Also, anonyme Frage. Meine Ex-Partnerin hat sich einen meiner besten Freunde aus meiner Clique als neuen Partner ausgesucht. Ich habe sofort den Kontakt zu dem Freund abgebrochen. Aufgrund einer psychischen Blockade oder Ängsten, eventuell sozialen Phobie, habe ich praktisch auch keinen Kontakt mehr zur gesamten Clique und dadurch fast meinen kompletten Freundeskreis verloren. Tipps, damit umzugehen und eventuell wieder Kontakte aufzubauen? Fragezeichen?
Also das finde ich sehr schwierig. Da, das ist jetzt leider mal wieder so ein Fall, wo ich sage, da würde ich wirklich viel lieber 1:1 mit dir reden und einfach gucken, was genau ist das Problem, was steckt dahinter, was kann man jetzt noch machen. Also ich bin mir nicht sicher, ob dieser Kontaktabbruch jetzt, ist der final oder gibt es da für dich vielleicht eine Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen? Denn du hattest ja oder hast einen Freundeskreis. Und mir ist natürlich bewusst, dass es schwierig ist, wenn die Ex-Freundin dann mit jemandem aus dem Freundeskreis zusammen ist. Aber vielleicht gibt es da irgendwie Möglichkeiten, da nicht komplett rauszufallen. Andererseits kann es natürlich auch gut sein, dass das der richtige Weg war für dich und der richtige Weg ist und dieser Freundeskreis dir gar nicht gut getan hat oder gut tun würde jetzt, wenn du wieder in diesem Freundeskreis wärst. All das weiß ich nicht und tu mir deswegen sehr schwer, dir irgendeinen Ratschlag zu geben. Da muss ich leider passen jetzt gerade.
Bevor ich zum Alexander hinüber moderiere, möchte ich nur eine Winzigkeit anmerken, weil da steht, meine Ex-Partnerin hat sich einen meiner besten Freunde aus meiner Clique als neuen Partner ausgesucht, weil da für mich persönlich, der ich kein Psychologe bin, so ein leichter Vorwurf drin steckt. Es könnte sehr gut sein und ist vielleicht auch so, dass sie sich das jetzt nicht zwangig ausgesucht hat, sondern dass die beiden sich halt, so schwer sich das anhört, gefunden haben. Das wollte ich nur noch gesagt haben, einfach nur, weil ich in einer ähnlichen Situation mal war. Und
ja, aber es fühlt sich so für diejenige, die die Frage gestellt hat, eben nach ausgesucht an. Und darum geht's. Aber deswegen wäre ein 1:1-Gespräch gut.
Genau. Alexander, was möchtest du denn da noch beitragen?
Also ein Faktor ist bei solchen Situationen, und glücklicherweise habe ich die in der Form nicht gehabt, aber ich kenne Menschen, die auch in so sehr zusammenhängenden Klicken ja im Grunde genommen leben und das so fast so familiär auch haben, dass es da solche Entwicklungen immer mal wieder gegeben hat. Und ich habe das dann beobachtet und habe auch mit den Menschen gesprochen. Und wenn ein guter Freund von dir in so einer Clique drin ist und dir das dann schildert, was ich sagen will, ist, dass Zeit da manchmal ein Faktor ist, also dass sich dann irgendwann Dinge auch wieder normalisieren tatsächlich. Und vielleicht, wenn du jetzt sagst, also du hast jetzt ja erstmal den Kontakt zu deinem ehemals besten Freund erstmal abgebrochen. Ich kann das sogar ein Stück weit erstmal nachvollziehen, weil das natürlich jetzt in dem direkten Kontakt vielleicht auch schwierig ist. Jetzt gerade aktuell. Du hast offensichtlich ging das Beziehungsende nicht unbedingt von dir aus. Das würde ich jetzt so rein interpretieren, aber das sind alles Dinge, wie Sophia sagt, die man natürlich fragen müsste. Aber vielleicht kann man es ja, ohne dass man das jetzt spalten möchte, ganz wichtig, also jetzt nicht an die Clique herangehen und sagen, seid ihr jetzt für die beiden oder seid ihr für mich?
Gott.
Aber wenn man eine Clique hat, die gut funktioniert und wo alle aufeinander Acht geben, kann man das ja auch mal sagen und kann sagen, gibt's mal die Option, dass wir mal zu dritt alleine was machen, weil mir das gerade schwerfällt. Das kann man ja auch sagen. Das geht gerade nicht so gut, sodass du sozusagen auch den Bezug nicht ganz verlierst. Wichtig ist dabei, finde ich, aber dass du jetzt im Grunde genommen akzeptieren solltest, wie es erstmal passiert, also wie die neue Situation ist. Und gleichzeitig vielleicht nicht in so einem Totalitarismus alles jetzt verlierst. Also das wäre noch so ein Gedanke, den ich dir mitgeben könnte, dass man sagt, so vorsichtig. Aber da wäre es wichtig, eben die anderen nicht zu verstören und nicht so eine Spaltungstendenz. Also dass das so gar nicht rüberkommt, sondern man kann sagen, ich bin da noch nicht mit fertig und im Moment tut mir das weh, wenn ich die beiden zusammen sehe, aber können wir nicht mal ins Kino gehen, abends mal kochen, mal essen gehen, was auch immer ihr so treibt in eurer Clique. Und vielleicht ist das dann ein Weg, denn unabhängig von allem, was passiert, musst du ja dieses Beziehungsende und die neue Beziehung für dich verarbeiten und als Realität annehmen, weil das ist jetzt erstmal so. Das ist ein gegebener Fakt und egal in welcher Konstellation das weitergeht, das musst du verarbeiten. Da darfst du auch gerne noch trauern, je nachdem, wie lange das da zurückliegt. Und das Leben ist dann auch anders, wenn eine Beziehung vorbei ist. Aber letzter Satz, Sophia hat es schon angedeutet, sowas ist halt auch immer eine Chance. Also es kann ja auch immer, es können neue Menschen ins Leben treten. Es könnte aber auch eine neue Person für eine neue Beziehung ins Leben treten. Auch das ist ja eine Option. Ja, und alles andere müsste man jetzt wirklich vis-à-vis besprechen.
Ich habe mit 17 meinen kompletten Freundeskreis mal verloren durch eine Situation. War dann einfach plötzlich von einem Tag auf den anderen alleine. In der Nachbereitung kann ich sagen, das war auch nicht so gesund alles da. Das kann ich natürlich erst jetzt sagen. Das war mir damals nicht möglich.
Was mir noch einfällt, ist, wenn du jetzt, also da wir jetzt kein 1:1 machen können, schau doch mal nach Beratungsstellen in deiner Gegend. Also die sind genau für sowas da, für so schwierige Lebensereignisse, Krisensituationen. Da gibt's im Moment wahnsinnig viel, was du machen kannst. Da gibt's auch, je nachdem, ich weiß nicht, ob das für dich okay wäre, mit jemandem zu sprechen. Es gibt auch die Möglichkeit, das per Mail zu machen oder per Chat oder so weiter. Also vielleicht schaust du mal, was es da für Möglichkeiten der Beratung gibt und gönnst dir da einfach so ein paar Stunden mit jemandem, der von außen da drauf guckt und dich vielleicht dann auf neue Sachen bringt. Was wir jetzt hier nicht leisten können.
Dann kommen wir tatsächlich wahrscheinlich, denke ich mal, zur letzten Frage. Altenhagener schreibt, er hat eine Frage für einen guten Freund. Der Freund hat gerade die Diagnose MS bekommen. Er kommt damit einigermaßen klar. Er weiß nur nicht, wie er es seinem sehr aktiven Sohn erzählen soll. Er hat ja gemerkt, dass er nicht mehr so kann und der Sohn, gerade 8, von ihm eigentlich Dinge wie zum Beispiel Fußballspielen fordert, die er nicht mehr kann. Wie erklärt er es? Da hat jetzt im Chat der Häkelhäger, von dem es ja kein Geheimnis ist, dass er auch MS hat, schon einige Tipps gegeben. Und obwohl wir normalerweise ja immer sagen, seid da vorsichtig, möchte ich hier anmerken, das sind Tipps und keine Diagnosen, sondern das sind praktische Dinge, die zumindest die ich jetzt da sehe. Seid trotzdem insgesamt bitte da immer vorsichtig mit solchen Dingen, weil jeder Mensch anders ist und jede Situation anders. Aber trotzdem, in dem Fall auch natürlich, weil wir den Häkelhäger kennen und wissen, wie das gemeint ist, würde ich das jetzt nicht hundertprozentig auf die Situation beziehen. Aber ich wollte es nur noch einmal gesagt haben. Oder ich sag's mal passiv-aggressiv, ich sag's nur. Und jetzt könnt ihr was dazu sagen.
Zum einen erstmal, das tut mir leid, dass dein Freund jetzt mit dieser Diagnose da umgehen lernen muss. Und der Häkelhäger ist ein guter Kontakt. Also vielleicht könnt ihr euch da irgendwie vernetzen. Das andere ist, wenn dann der Sohn ist 8, da kann man schon ganz gut mit Kindern reden. Der Sohn wird gemerkt haben, dass irgendwas nicht stimmt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dem Kind nicht zu sagen, nein, es ist schon okay, ist nichts Schlimmes. Erklärt das dem Kind so, wie es ist. Also auch da, wie das habe ich ja jetzt schon mal gesagt, eine kurze Erklärung gucken, fragt er was dazu, was fragt er dazu, eine kurze Antwort geben und drauf gefasst sein. Es kann auch gut sein, ihr setzt euch so hin und denkt so, jetzt führe ich dieses wichtige, große Gespräch und setzt an und erklärt, der Papa hat eine Krankheit und die Krankheit bedingt, dass er das und das nicht mehr kann. Was möchtest du denn gerne darüber wissen, dass das Kind sagt, nix und spielen geht oder was anderes macht? Das heißt nicht, dass es dem Kind egal ist oder sonst irgendwas, sondern das ist auch eine normale Reaktion. Und das Kind kommt dann halt am nächsten Tag, an dem gleichen Abend, ein paar Stunden später. Oder ihr könnt auch, wenn jetzt dann gar nichts mehr kommt von eurem Kind, einfach sagen, weißt du noch, ich habe dir das doch da erklärt, hast du dazu irgendwelche Fragen, möchtest du irgendwas zu wissen oder so? Also dass ihr auch da guckt, erklärt es kindgemäß natürlich, also überfrachtet es nicht mit irgendwelchen medizinischen Begriffen, aber ich denke, das ist ja selbstverständlich. guckt auch, dass ihr einen Zeitpunkt wählt, in dem das Kind vielleicht auch aufnahmebereit ist. Also nicht, wenn es gerade Fernsehen will oder so. Also auch das ist ein Fehler, der passieren kann, weil man jetzt irgendwie denkt, aber das will ich jetzt schnell machen und dann ist ja danach das Fernsehen, was ablenkt oder so. Also guckt einfach, dass das Kind in einem entspannten Zustand ist und es auch irgendwie passend ist und ihr jetzt nicht direkt danach weg müsst oder so. Weil es kann natürlich auch sein, dass es nicht passiert, dass das Kind direkt weggeht und dann später wiederkommt, sondern dass es sehr, sehr viele Fragen hat. Und dass es vielleicht auch erstmal sehr, sehr schlimm weinen muss. Und dann müsst ihr auch die Zeit und den Raum dafür haben, dann da zu sein und nicht in die Situation kommt, dass ihr dann irgendwie sagt, ja, jetzt muss ich aber weg. Also guckt, dass ihr da den Raum habt, auch wenn das Kind den vielleicht gar nicht nutzen würde. Und dann ist es wirklich, es ist immer am besten, alles so offen wie möglich zu sagen und dem Kind auch alle Fragen zu erlauben und dem Kind auch zu erlauben, darüber traurig zu sein. Und denn es ist traurig, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Und die meisten Kinder kommen dann mit sowas erstaunlich gut zurecht. Tatsächlich. Also Kinder würdigen das jetzt nicht in Form von vielen Dank, dass du offen und ehrlich zu mir bist, sondern Kinder würdigen das und wissen das zu würdigen, indem sie sich dann wohler fühlen, indem sie sich geborgen fühlen, indem sie Vertrauen haben, wenn klar ist, es wird nicht angelogen, es wird nichts beschönigt oder so, weil das der Sohn merkt sowieso, es ist was nicht in Ordnung. Und wenn dann Eltern sagen, nein, nein, ist alles gut, ich weiß, dass das ganz lieb gemeint ist und vielleicht kann man das auch mal machen in einem Moment, wo man einfach selber nicht kann oder so, aber ihr tut eurem Kind damit keinen Gefallen, weil es einfach schwierig ist, wenn man eine Wahrnehmung hat einer Situation und die Bezugsperson sagt einem quasi, nein, das stimmt gar nicht, deine Wahrnehmung ist falsch. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich das gut erklärt habe.
Hast du sehr gut erklärt.
Ja, okay.
Ja.
Okay.
Alexander, möchtest du auch noch was sehr gut erklären?
Da habe ich nichts zu ergänzen. Ich habe nur überlegt, es gab früher auf Twitter einen Account Altenhagener, mit dem ich so verbandelt war, den ich gelesen habe. Und das war, glaube ich, eine Frau. Aber das mag ja auch ein Zufall gewesen sein.
Vielleicht war das die Altenhagenerin.
Warum sagst du das?
Na, weil es vielleicht dieselbe Person sein könnte.
Ach so, ja.
Wir haben nämlich noch eine Frage.
Weil das die Fragen der Fragen-Account war.
Wir bekamen noch eine Frage reingeschmettert. Mhm. Wir haben noch 8 Minuten. Maxilene 81. Ich habe die Sorge, dass ich beziehungsunfähig bin. Meine letzte Beziehung ist 15 Jahre her und lief nur 4 Monate. Mit Anfang 40 mache ich mir inzwischen ernsthafte Sorgen, dass ich den Rest meines Lebens alleine bleibe. Ich habe Angst vor Nähe und Intimität, hatte ich schon immer, aber das lange Alleinsein macht es nicht besser. Besteht da nach so langer Zeit überhaupt noch eine Hoffnung? Ja. Bis zum nächsten Mal. Nein.
Also Hoffnung besteht natürlich immer. Das ist gar keine Frage.
Soll ich mal kurz erstmal, dann kannst du noch mal durchschnaufen, Sophia.
Ja.
Ich glaube, ich möchte ansetzen an dem Punkt, dass ja Beziehung sehr vielfältig sein kann. Und es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel asexuell sind. Das heißt, für die spielt in ihrem Beziehungsleben Sexualität, körperliche Nähe gar keine Rolle, die aber trotzdem in einer Beziehung leben und auch glücklich und erfüllt in dieser Beziehung sein können. Das heißt, ich will das jetzt nicht auf dich kaprizieren, einfach nur nochmal sagen, zunächst mal dieses gesellschaftliche Bild von Beziehungen, wie eine Beziehung zu sein hat und in welchem Alter man sich, in welchem Stadium einer Beziehung sich befinden sollte, davon, finde ich, sollten wir uns möglichst frei machen in einer progressiven Gesellschaft. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, genau wie gerade schon Sophia auch und Tommy gesagt haben, natürlich besteht immer Hoffnung. Vielleicht solltest du für dich mal überlegen, erstmal, in welcher Art und Weise für dich eine Beziehung gut wäre. Also im Grunde genommen mal aufzuschreiben, wie müsste ein Partnerin für dich sein, mit dem Deal, mit der du dir eine Beziehung vorstellen kannst. Das ist ja schon mal ganz wichtig. Und wenn deine Beziehungen bisher alle kurz waren, auch zu schauen, woran ist es denn gescheitert? Wenn du sagst, es ist eben die körperliche Nähe, Intimität, die du nicht zulassen kannst, dann ist das ja schon ein guter Hinweis. Und ja, Selbsthilfegruppe klingt so bescheuert, aber es gibt ja auch ich will jetzt nicht Leute ins Internet jagen und sagen, es gibt Foren und Gruppen und so, aber es gibt ja inzwischen mehr und mehr Menschen, die zum Beispiel für sich festgestellt haben, ich bin asexuell. Und da diesen Austausch auch mal zu bekommen und zu sagen, wie ist denn euer Leben so, wie gestaltet ihr euer Leben, das wäre zum Beispiel ein Hinweis, wo ich sage, vielleicht ist das für dich lohnenswert. Mag nicht das Allheilmittel sein. Ja.
Ich muss einsprechen, weil hier steht eigentlich genau genommen, ich habe Angst vor Nähe und Intimität. Also weil du jetzt ja über Asexualität
machst
du da vielleicht einen Schwenker noch dazu. Ja.
Genau, also das wäre jetzt, wenn es das gewesen wäre, dass du natürlich da schaust. Dann, bevor ich auf den Punkt, den Tommy sagt, eingehen möchte, muss ich nochmal sagen, nicht jeder Mensch muss eine Beziehung haben. Also auch die Frage, möchtest du überhaupt in einer Beziehung leben? Also ist das für dich etwas, wo du sagst, ich vermisse das sehr? Oder ist es mehr so, dass das Außen auf dich einwirkt? Auch darüber solltest du dir nochmal Gedanken machen. Denn wenn du im Grunde genommen für dich sagst, naja, alle finden das komisch, aber ich bin sehr zufrieden und glücklich, so wie ich lebe, dann ist das natürlich auch völlig okay, weil die anderen leben nicht dein Leben, das lebst du. Das wäre der zweite Aspekt. Und der dritte Aspekt, und das ist jetzt ganz schwierig, da den Bogen zu kriegen, weil ich dir das nicht unterstellen will, sondern ich verallgemeiner jetzt und mach's ganz, ganz bewusst auf der Metaebene. Angst vor Intimität und Nähe kann natürlich auch Folge eines Traumas sein, was irgendwann in deinem Leben mal erfolgt ist. Nicht bei dir oder generell bei Menschen kann das so sein, dass ein Trauma geschehen ist. Das muss noch nicht mal unbedingt immer ein Trauma sein, was man aktiv noch erinnert. Insofern, wenn es das so der Aspekt ist, dass man den Verdacht hat, ein Trauma aus meiner Vergangenheit verhindert, dass ich Nähe und Intimität zulassen kann, dann wäre das natürlich ein Aspekt, wo man sagt, da kann man sicherlich durch eine psychotherapeutische Begleitung vielleicht was gegen diese Angst vor Intimität tun. Wobei da so die Angst das eine ist, das andere ist natürlich zu schauen, was liegt potenziell unterhalb dieser Angst. Das ist sehr, sehr schwierig jetzt von außen zu beurteilen. Ich will es aber einmal angesprochen haben. Das musste ich auch übrigens gar nicht betreffen, sondern wie gesagt, ich will das auf einer Metaebene nur einmal genannt haben. Also um von meiner Seite zusammenzufassen, Fokus musst du sein. Was tut dir gut? Was ist für dich wichtig? Was ist dein Lebensplan? Und wenn dann etwas wie Angst deinen Lebensplan verhindert, dann kann man natürlich versuchen, psychotherapeutisch an dieser Angst zu arbeiten.
Es wurde auch gerade noch erwähnt, dass ja nicht nur Asexualität, sondern auch Aromantik existiert, was anderes ist.
Ja.
Auch das ist etwas, was es gibt.
Ja.
Und mit dem man auch gut umgehen kann. Sophia, magst du noch was beitragen? Bestimmt.
Ja, also das...
ja.
Danke, Alexander, übrigens. Ich brauchte tatsächlich mal einen Moment zum Durchschnaufen. Und musste mir auch aufschreiben, was mir jetzt noch eingefallen ist, weil es anders nicht ging. Das Wichtigste, was mir noch eingefallen ist, du bist nicht allein. Du bist garantiert nicht allein.
Sehr guter Punkt.
Damit. Hundertprozentig. Also es ist, deswegen ist es, finde ich, schon eine gute Idee, im Internet mal zu schauen, auch wenn, ne, das, wie Alexander sagt, schwierig ist und da gibt es dann Foren, wo man denkt, na, das ist jetzt vielleicht auch nicht so schön da. Aber wenn du einigermaßen stabil bist und für dich klar hast, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, ist das echt eine gute Idee, mal, du kannst ja auch einfach nur mal schauen und irgendwo mitlesen, einfach klar zu haben, ich bin da nicht alleine damit, überhaupt nicht. Also das ist das eine. Und das andere ist, wenn ich das jetzt noch lesen könnte. Also ja, ich hatte auch den Gedanken, vielleicht ist das was mal in einer Psychotherapie geklärt werden könnte, weil ich nicht sicher bin, ob du es für dich klar hast, was da jetzt eigentlich ist. Ist es wirklich eine Angst oder nennst du es Angst und es ist eher eine Unsicherheit? Also, oder wo kommt es her? Aber du hast ja offensichtlich einen gewissen Leidensdruck, zumindest so ein bisschen, sonst hättest du ja nicht reingeschrieben. Also da, oder eine psychologische Beratung, es muss ja jetzt nicht direkt eine Therapie sein, aber dass du da vielleicht jemand findest, mit dem du drüber reden kannst. Und das andere, weil, also vielleicht brauchst du all das auch gar nicht, vielleicht kannst du es auch für dich alleine jetzt so regeln. Und Alexander hatte ja schon gesagt, vielleicht überlegst du dir mal, was wünschst du dir eigentlich auch für eine Person? Und ich finde auch wichtig, vielleicht sogar im ersten Schritt sich zu überlegen, was wünsche ich mir denn für eine Art von Beziehung? Und zwar wirklich, wenn alles möglich wäre. Also, ne, also nicht jetzt in diesen Begrenzungen denken, die du im Moment erfährst und wo du sagst, die habe ich halt gerade, sondern wenn es die überhaupt nicht gäbe, wenn du jetzt dir einfach von der guten Fee da deine Traumbeziehung wünschen könntest, was ist denn das, was du da gerne hättest? Kann sein, dass du da das selber hinkriegst, kann aber auch sein, dass, wenn du dir diese Frage jetzt stellst, da einfach gar nichts kommt. Weil du dir das nicht vorstellen kannst. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, sondern das heißt einfach nur, dass du da vielleicht dann doch jemanden von außen brauchst, der dir hilft, da wieder hinzukommen, rauszufinden, was genau wünsche ich mir denn? Das ist ja auch schwierig, wenn man sich nicht genau das wünscht, was einem so von Kindheit an da vorgelebt wurde oder was halt man so als normal empfindet, dann ist es manchmal schwierig, dahinter zu kommen, was ist denn das eigentlich? Und ja, also da möchte ich dich ermutigen, schau mal da genau hin, ob mit oder ohne Hilfe, vielleicht kann das auch ein guter Freund oder eine gute Freundin sein, die da irgendwie hilft, oder du schreibst es für dich auf und dann hast du zumindest eine Klarheit, möchte ich das überhaupt, möchte ich das nicht, und Hoffnung, ja, Hoffnung gibt's immer.
Immer,
ja. Weil die stirbt nämlich zuletzt.
So schaut's aus. Und Altenhagener schreibt, ich soll dem Alexander sagen, dass ich die Altenhagener bin. Danke, dass er dir mir damals auf Twitter und Mail geholfen hat. Er hat mir geholfen, gegen Schwurbler vorzugehen und mir einen guten Kontakt vermittelt. Mensch.
Super.
Schau mal.
Mir war doch auch so. Kam mir so bekannt vor. Ja, schön. Freut mich. Schön, dass du da bist.
Ja. Maxilene dankt für die ausführlichen Antworten. Und Potz Herrgotts Donnerwetter dankt auch. Und Halbzeit 1965 schreibt, ihm fällt spontan Jana Krämer ein, die hat ein Buch rausgebracht, 39 ungeküsst. Sie ist sehr im Reinen mit sich und ihrem Single.
Ja, stimmt.
Genau.
Guter Tipp. Also ich kenne das Buch nicht, aber ich habe gesehen, dass sie das rausgebracht hat und dachte, ach, wie schön, dass jemand sagt, auch das gibt es und auch das ist normal und ja.
Und an alle sei nochmal der Hinweis gestattet, es gibt einen Discord von Wild Mikes, der sehr rege besucht wird mit dieser Community, die hier gerade so großartig wieder mal agiert. Und da kommt auch schon, Dankeschön, Jovo, da kommt auch schon der Link.
Wobei man sagen muss, Alexander und ich schaffen, also Alexander, ich glaube, du bist manchmal da.
Ganz nicht mehr. Gelegentlich.
Also wir hatten uns das so vorgenommen, oder ich zumindest, sind so gut wie nie da, aber ich glaube, ihr könnt da untereinander, da klappt das schon sehr, sehr gut.
Genau, und da sind
wirklich,
also
wirklich nett dort.
Viele nette, vernünftige Menschen, wo man auch keine Sorge haben muss, dass es irgendwie wie in so manchen Facebook-Gruppen vielleicht in eine ganz komische Richtung geht. Das ist wirklich großartig und ihr könnt dort auch Fragen hinterlassen, die dann uns im nächsten alle bekloppt gestellt werden. Die könnt ihr auch anonym stellen. Da schreibt ihr halt dann einen von unseren Mods an, die heute auch wieder ganz großartig waren. Vielen Dank. Und Mimbutzki, alles Gute mit der Migräne, auf dass sie schnell vorbeigehen möge. Ja. Und genau, Mimbutzki schreibt auch, wenn euch mal was negativ erscheint, dann sagt den Mods Bescheid. Also das ist wirklich ganz großartig. Können es wirklich.
Ja, wir haben die besten Moderatoren der Welt.
Der Welt und das beste Discord der Welt und alles der Welt.
Und die beste Community der Welt.
Sehen auch großartig aus. Ich habe ja drei getroffen am Wochenende.
Alle wunderschön. So.
Verrückt, dass es die wirklich gibt.
Das war ein bisschen befremdlich. Und ich habe das nicht zusammengekriegt. Der Jovo sagt, ich bin der Jovo. Ich stand oben auf der Bühne und ich habe das nicht zusammengekriegt.
Wenn man es nicht liest, sondern nur hört, ne?
So.
Dann geht's irgendwie nicht.
Ja, vor allem, man liest es ja nur, genau, und dann, was will der Mann?
Ja, also, das war meine erste Reaktion. Das hat dann noch geklappt. Wäre auch
meine zweite gewesen wahrscheinlich. Vielen, vielen, vielen Dank an alle, an euch alle. Danke, danke, danke. Und für die Fragen, für eure Beiträge und alles. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Alle bekloppt, alle bekloppt, alle, 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 alle.